Check it out.
Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
Hey Jurek, wie geht's dir?
Hey Benny,
mir geht's. Boah, warte, ganz kurz, das war jetzt ein krasser Step-In, oder? Also so aus dem Kalt heraus. Hey, alles klar!
Nee, ich finde es einen guten Anfang.
Jetzt sind immerhin alle wach.
Jetzt sind alle wach und mir geht's wie immer gut. Ich hatte heute einen stressigen Tag, einen vollgepackten Tag, weil ich wollte irgendwie relativ viel unterkriegen und das ist mir allerdings gelungen. Und jetzt ist jetzt Podcast, nachher nochmal Schaff dich glücklich Meeting und dann ist der Tag rum. Und dazwischen Essen tatsächlich. Ja, und deswegen, und am Wochenende waren wir am Gardasee, das war auch super und deswegen ist alles fein soweit. Und bei dir, Benni?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Was hat sich verändert im Gegensatz zur letzten Woche? Ich habe grünes Licht bekommen für ein Monsterprojekt. Das heißt, ich bin ab September für 14 Monate auf einem neuen Projekt und der Technologie-Stack, mit dem das Projekt gemacht wird, da habe ich so richtig Bock drauf. Stencil für Web Components und React für die Applikation. Freue ich mich übelst drauf. Das Team, aus dem sich dieses Projekt zusammenstellt, ist halt auch sowas, wenn ich einen Wunsch frei gehabt hätte, hätte ich es mir genau so gewünscht. Und deswegen kann ich es gar nicht mehr so richtig abwarten, bis es endlich September ist und es losgeht. Und dann ist es jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, dass ich so mehr oder weniger den Müll machen muss gerade.
Ja. Darfst du erzählen, um was für einen Kunden es sich handelt oder ist es geheim? Wahrscheinlich geheim, ne?
Ich weiß es nicht und deswegen will ich es einfach nicht sagen. Ich kann so viel erzählen, es ist ein Kunde in Wien. Und okay. Ich will einfach kein Name-Dropping im Podcast machen, ohne zu wissen, ob es da nicht.
Ob es in Ordnung ist. Das ist schon in genau. Ordnung. Wie machst du das dann mit dem Hinkommen?
Ausgegebenem
Anlass.
Ja, ganz einfach. Worauf der Jurek gerade anspielt, ist, dass ich die Todesflugangst habe und auf sehr gravierende Weise Flugangst. Es wird so sein, dass wenn ich nach Wien gehe, habe ich ja in München sehr gute Freunde, bei denen ich immer sein kann und bleiben kann. Da werde ich dann natürlich einen Zwischenstopp machen. Und dann gehe ich nach Wien. Vielleicht fahre ich auch durch, so mal gucken, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall mit Bus und Bahn vonstatten gehen.
Okay, sehr gut. Du kannst es ja einfach darauf schieben, dass du auf gar keinen Fall sozusagen deine Ökobilanz kaputt machen willst.
Ja, richtig, aber es ist schon alles geklärt. Ich habe ja für den Kunden schon Anfang des Jahres, schon vor Corona habe ich ja für den Kunden gearbeitet. Und ich habe dort schon gesagt, dass ich es nur mache, wenn ich eben mit dem Zug nach Wien fahren darf. Und das wurde mir so genehmigt. Und von dem her, völlig egal, Zugoffice ist eigentlich auch eine witzige Sache. Finde ich auch jetzt nicht so dramatisch. Kann man auch ein bisschen vorbereiten für die ganzen Termine, die man dort dann hat. Und alles gut. Also ich fahre richtig gern Zug. Ich liebe Zugfahren. Gibt nichts Schöneres.
Ja, Zugfahren hat tatsächlich was. Wobei ich finde, also ich bereue es jetzt nicht mehr Zugfahren zu müssen.
Naja, also der Unterschied ist aber, dass du, ich glaube, im Monat zwei oder dreimal Termine in Freiburg hattest von München aus, dann ist Zugfahren natürlich richtig scheiße. Aber wenn du, sagen wir mal, ein bis dreimal im Jahr jetzt nach Wien müsstest oder nach Freiburg müsstest, das ist ja total
easy. Ich war tatsächlich praktisch jede zweite Woche irgendwo unterwegs. Von daher ist dann schon was anderes. Oder ja, spätestens alle drei Wochen.
Ja, nee, das macht natürlich keinen Bock. Aber wie gesagt, wenn es mal nicht regelmäßig ist und wenn du dann eben noch in so eine schöne Stadt wie Wien darfst, dann ist das schon richtig geil.
Ja, das stimmt. Ja, sehr cool.
Und darauf freue ich mich.
Und was macht das Sonstige? Was macht Hammer Eisenbach? Das wöchentliche Update.
Wöchentliche Hammer Eisenbach Update. Der Boden geht voran. Ich bin altes Bodenholz rausreißen, neu isolieren und neues Holz drauf. Ja. Geht voran.
Mehr Heimwerker gibt's dazu Benny macht sich.
Genau, Heimwerker Benny. Der Tim Allen aus Hammer Eisenbach. Kennst du?
Habe ich dich schon mal gefragt. Ich glaube, das fragst du jedes Mal. Ich glaube, ich schaue es mir jetzt mal an.
Ja, es ist einfach.
Ich frage mal Conny, meine Freundin, die wird es sicher, die kennt es sicher.
Ich kenne nicht viele Menschen wie dich, die so wenig Fernseh schauen, und ich bin halt so ein komplettes Opfer, deswegen ist es ja auch so eine schöne Kombination mit uns, ne?
Genau, also ich habe wirklich gar keinen Plan. Aber ich schaue es mir jetzt mal an. Ich gehe mal auf YouTube und schaue mir mal so einen Ausschnitt an, damit ich weiß, wer Tim Allen ist. Und dann kann ich es ja mal vergleichen mit dir.
Machst du das?
Das mache ich, genau. Ja.
Jo,
Benni, dann steigen wir eigentlich direkt
genau,
ein,
würde ich sagen. Gehen wir direkt ins Thema der Woche.
Was ist denn diese Woche das Thema? Ich glaube, wir haben es letzte Woche nicht angeteasert.
Was ist denn dieses Woche, über was wir Thema sprechen wollen? Und zwar wollen wir diese Woche über den Prozess, beziehungsweise wir wollen die Features zum MVP vorstellen und natürlich nicht einfach die Features vorstellen, sondern wie es dazu gekommen ist, dass diese Features für den MVP ausgewählt wurden.
Ja, also ich finde den Begriff MVP immer so ein bisschen schwierig, der ist so ein bisschen belastet.
Der ist so richtig belastet.
Wir machen immer nur ein MVP. Ich würde es jetzt mal so nennen, wir haben unsere Features danach priorisiert.
Okay, warte, lass uns
sagen, das leanste.
Wait a second. Mir ist gerade einfach mein Handy ausgegangen und daher auch die Kamera. Ich könnte mir vorstellen, dass der Speicher voll ist.
Dann wird es aber nicht rausgehen.
Läuft wieder. Ja. Moment. Entschuldigung, die kleine Unterbrechung. So, läuft wieder. Genau, also also mir ist aufgefallen, auch jetzt in relativ viel Kundenkontakt, wenn man von einem MVP spricht, dass es locker 10 verschiedene Meinungen gibt, was denn ein MVP ist. Was ist deine?
Also meine ist tatsächlich sozusagen so ein, der Moment, wo man es das erste Mal nutzen kann. Und zwar mit allen Bugs und Sachen, die, also eher einen Prototyp, würde ich sagen. Das ist für mich der MVP. Also wirklich sowas, das kann man zwar nutzen, aber man muss schon so ein bisschen den Weg in dem Produkt kennen, damit es halt für einen nützlich wird. Also da muss noch kein schönes User-Interface sein, da können auch noch Fehler drin sein. Es kann sein, dass ganz viele Funktionen nicht da sind, dass man zum Beispiel ein Passwort nicht zurücksetzen kann, sondern dass man dann eine E-Mail schreiben muss, dass man vielleicht bestimmte Einstellungen gar nicht ändern kann und dann muss man eben auch wieder irgendwem schreiben. Das ist für mich ein MVP, also eigentlich was, ich sag mal, in seiner kompletten Umsetzung nicht länger als 1 bis 3 Monate brauchen darf. Das ist für mich MVP. Also zumindest, ja, wenn man jetzt von der Software-Welt redet.
Ja, genau.
Genau, also Produkt, wenn man jetzt natürlich sagt, wir wollen ein Auto bauen, logisch, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen länger.
Also mal, also für mich, um mal so ein simples Beispiel zu machen, du sagst, ey, ich würde gern ein Portfolio machen von dir. Dann wäre für mich zum Beispiel der MVP der Moment, wo die Website online geht und es ist kein Styling, es ist keinerlei Interaktion, es ist einfach nichts da. Es ist nur der Text da und das Bild da und es ist halt quasi der minimalste Moment, wo man das Ding nutzen kann.
Ja, also ich finde zum Beispiel, ein Portfolio ist kein Produkt und deswegen gibt es da kein MVP. Das ist einfach, also ein Portfolio Beispiel sollte, sag ich mal. Ich finde es schwierig anhand von einem, also ich finde Webseiten sozusagen per se jetzt ein Online-Shop, würde ich sagen, das ist das erste Mal, wenn du praktisch ein Produkt in den Warenkorb legen kannst und auf Kaufen drücken kannst.
Siehst du aber dann, siehst du da diese ganzen verschiedenen Meinungen von MVP? Bei mir ist zum Beispiel einfach so, für mich persönlich ist ein MVP, du hast eine Idee, es ist völlig egal, was das für eine Idee ist. Und der MVP ist einfach, du reduzierst deine Idee auf das Mindeste. Und gehst mit dieser Idee, gehst mit dieser Idee nach draußen. Das ist für mich ein MVP.
Ja, wobei jetzt, wie gesagt, für mich ein Portfolio, da ist halt irgendwie so, was ist da, da finde ich es schwierig, das Mindeste auszumachen. Normalerweise ist ja das Mindeste, dass jemand
einen Text sich das und anschaut. Ein Bild.
Genau, aber da, ja, also dann muss es zumindest schon mal alle Inhalte oder einen Teil der Inhalte haben, damit das halt funktioniert. Ja. Also einfach nur eine leere Website ist dann so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, ein Online-Shop ist ein ganz gutes Beispiel. Da kann man einfach sagen, eben, ich kann ein Produkt kaufen. Ich glaube, das ist so. Und wie das dann vonstatten geht, ist das Nächste. Aber ich kann ein Produkt kaufen. Das wäre für mich. Aber wie, schwierig jetzt.
Also
so
da könnte ich jetzt entgegen, entgegnen, dass ein Shop eigentlich ein relativ schlecht gewähltes Beispiel ist, weil ich finde, bei einem Shop ein MVP macht aus dem Grund halt keinen Sinn, weil du dann sofort Leute verlieren würdest. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Shop und Webseiten oder sonst irgendwas, sondern eigentlich geht es ja um Software, hast du ja schon richtig. Ich habe uns da jetzt ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt mit meinem Portfolio. Genau, aber wir sind uns also in dem Punkt einfach einig, dass man sagt, man hat eine Idee für eine Software und man geht einfach von der kleinstmöglichen funktionierenden Software als MVP aus. Kann man das so sagen?
Ja. So, glaube ich, könnte man das ganz gut zusammenfassen. Und dann ist immer noch mal so ein bisschen, also das ist so ein schwammiger Bereich, aber ich finde, der ganze Begriff hat so ein bisschen, ist eben deswegen belastet, weil es eben nicht klar definiert wurde. Oder nicht klar definiert ist, was ist denn damit gemeint. Und für eben so viele ist MVP so viel mehr eigentlich schon für mich dann was fertig ist.
Ja.
So Version 1, sag ich mal. Da ist man schon weit weg von irgendwelchen Beta. Also ich würde sagen, die Features für unsere erste Beta, das ist, glaube ich, das, was am besten trifft.
Ja.
Weil die brauchst du und dann kannst du Bloom nutzen.
Genau, und möchtest du vorstellen, wie wir uns das erarbeitet haben?
So haben wir es jetzt gemacht. Ich behaupte, das ist jetzt kein allgemeingültiger Weg, aber da Bloom ja mehr oder weniger so ein Software-as-a-Service sein soll, was es möglich macht, andere Software-as-a-Service-Sachen zu gründen, zu machen, zu entwickeln, war für uns die Herangehensweise, wir schauen uns einfach ganz viele Produkte an, also ganz viele Software-as-a-Service-Produkte, und schreiben die Funktionen raus, die haben, die in unseren oder die, sag ich mal, gedanklich in unseren Bereich fallen. Also User Management, Payment bzw. Subscriptions, Notifications und Gruppen, Team, Logik. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, ja.
Nee, klingt sehr gut.
Genau, und da haben wir eben verschiedenste Produkte genommen. Also wir haben GitHub genommen, wir haben
Spotify
genommen.
Smartsteuer.
Ja, also wirklich aus den verschiedensten Bereichen irgendwie Sachen und die einfach alle mal zusammengeschrieben, also alle einzeln, und haben dann sozusagen die einzelnen Punkte aus jedem geclustert und haben so sozusagen rausgefunden, wo haben wir eine Gemeinsamkeit über alle Produkte hinweg. Wir hatten, glaube ich, 5 Produkte, die wir ursprünglich machen wollten, und haben dann auf 3 reduziert, weil wir gesagt haben, das muss eigentlich reichen. Da wäre die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, also es war in dem Fall tatsächlich Smartsteuer, Spotify und GitHub. Die haben wir uns angeschaut und haben dort die Gemeinsamkeiten rausgeschrieben und haben dann gesagt, okay, das sind die Funktionen, die irgendwie gemeinsam oder die alle Produkte gemeinsam haben. Und dann haben wir so ein bisschen eben danach sortiert und haben uns dann auf so eine Art MVP, würde ich sagen, geeinigt. Das war die Herangehensweise für uns, was aber halt für ganz viele andere Produkte wahrscheinlich nicht gehen würde.
Klar, aber das ist ja eh immer so ein bisschen individuell, wie du dein
MVP gestellt.
Genau, und für uns war es jetzt einfach eben genau dieser Weg, um da einen MVP herauszukristallisieren.
Und auch, weil wir uns nicht einig waren, glaube ich. Also bei ganz vielen Punkten waren wir uns nicht einig, was ist jetzt der MVP, also wie groß oder was ist die erste Beta, mit was fangen wir an? Und dann haben wir eben gesagt, der einfachste Weg ist, wir schauen einfach, was alle brauchen. Und wie findet man das? Man sucht halt die Gemeinsamkeiten von verschiedenen Software-as-a-Service-Unternehmen.
Genau, und so, guckt, was es da braucht.
Ja, genau. Dann kamen wir eben auf User-Attribute zum Beispiel. Das war ein spannendes Thema. Also dass halt man als Nutzer oder als User in einer Plattform kann man halt meistens irgendwie sowas speichern wie ein Profilbild, ein Status, Straße, Adressen, keine Ahnung, so Sachen, die halt an Nutzer gebunden sind, die man halt am Nutzer gerne hätte. Subscriptions, da gab es dann Gutscheine, Rabatte, Invitation Codes, also wirklich die alle möglichen Sachen, und wir haben das halt alles zusammengeschrieben und dann halt rausgefunden, was haben alle gemein und wo sind die Unterschiede. Ich glaube, jetzt habe ich es ungefähr 5-mal erzählt, aber tatsächlich hat es so gut geklappt, dass wir jetzt, glaube ich, 5 Sachen haben, die wir machen wollen, und dann sagen wir, es ist ein MVP. Und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wir machen User-Registrierung, also du kannst dich anmelden, also wir bieten sozusagen eine API an, mit der sich ein Nutzer anmelden kann, ein Nutzer registrieren kann, Nutzer sein Passwort zurücksetzen kann und eine Subscription bzw. ein One-Time-Payment machen kann. Das sind unsere Startfunktionen, sage ich mal. Und ja, und die bauen wir wiederum dann natürlich wieder auch auf fertigen Services auf. Also wir werden das jetzt nicht, wir werden kein Payment-Anbieter werden. Wir werden uns einfach einen Payment-Anbieter nehmen und den sozusagen im Hintergrund dann wiederum verwenden. Ja, und so sind wir irgendwie auf unsere MVPs gekommen. Ich glaube, oder diese wichtigsten ersten Punkte. Interessant wird es dann, wenn wir sozusagen diesen zweiten Schritt kommen, die Gemeinsamkeiten von nur zwei oder, also wenn es dann so ein bisschen ja, eigensinniger wird, wo hören wir auch auf, Sachen zu machen? Also wo grenzen wir dann ab?
Ja.
Oder wie schön machen wir es? Ja, also jetzt haben wir irgendwie
eine Funktion. Genau, das lag mir gerade auf der Zunge. Schön, dass du es erwähnst. Ich war jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob ich es erwähnen soll, aber genau das eben mit wirklich einem scharfen Auge für hübsch, ja, für wie hübsch machen wir es, ja, weil ich finde halt, ja gut, wobei ja, an der Stelle halt hübsch für mich so ein schönes User-Erlebnis eigentlich bedeutet, ja, also nicht hübsch jetzt im Sinne von, dass es total geil aussieht, sondern dass es halt einfach wirklich klar ist und dass es Spaß macht zu nutzen.
Ja, also da ist für mich dann sozusagen, das ist schon Beta 2, also die erste Beta ist sehr, sehr rough. Und dann, wäre für mich dann eben, also tatsächlich, für mich wäre das nicht Teil der ersten.
Nee, für mich auch nicht. Wie gesagt, sorry, ich bin gerade ein bisschen gesprungen. Also ja, ist für mich auch nicht Teil der ersten.
Genau, das würde ich tatsächlich abgrenzen. Und dann wäre aber der nächste Schritt, und das ist, glaube ich, schon so unsere Strategie. Wir wollen so ein bisschen wie Stripe sehr viel Wert auf Developer Experience legen, weil am Schluss muss es halt ein Entwickler integrieren. Und das heißt, je besser eine Dokumentation ist, desto weniger muss intern dokumentiert werden, weil einfach klar ist, okay, so werden bestimmte Sachen gemacht. Also gerade wenn du jetzt dich fragst, ja, haben wir jetzt gerade ein aktuelles Beispiel gehabt, ja, wie speichert man Payment-Daten? Also speichere ich Payment-Daten oder speichert die einfach unser Zahlungsdienstleister? Also könntest du jetzt ja einfach alle Daten bei Stripe lassen und immer wenn ich wissen will, ob ein Nutzer gerade ein Abonnement hat, dann kannst du die Stripe API fragen und die kann dir sagen, ja, der Nutzer hat ein Abonnement oder auch keins. Oder du kannst die Daten irgendwie replizieren und selber sie bei dir auch nochmal speichern. Das heißt, dann hast du die Daten an zwei Orten, was eigentlich nicht optimal ist, was aber natürlich schneller geht, weil du sie nicht nochmal extern wo abfragen musst. Und je besser man dahingehend eine Dokumentation macht und die einfach ganz klar sagt, der beste Weg ist der folgende, dann machst du es natürlich immer, immer einfacher, weil einfach du kannst diesen, also im besten Fall folgen die Leute dem Weg und das ist für mich sozusagen diese Developer Experience, also wenn du denen auch in der Dokumentation so, das macht Stripe eben super, schon so fertige Probleme sozusagen mundgerecht zerlegst und auch sagst, wieso sie so zu lösen wären. Das ist für mich ein ganz klarer Bestandteil. Auf der einen Seite?
Mir fällt da spontan auch Gatsby ein, was die Dokumentation angeht.
Ja, Gatsby, glaube ich, kommt dahin, ist aber in meinen Augen viel zu sehr gehypt. Also, die sind noch lang genug auf dem Markt,
um sich zu haben. Ich meine die Dokumentation.
Ja, aber auch da,
das Ganze,
die machen das gut, sie ist aber an ganz vielen, vielen Stellen richtig schlecht und veraltet. Also, das ist meine Erfahrung dazu. Die war jetzt, keine Ahnung, 4 Monate her oder so. Aber das ist so krass, wie schnell die sich weiterentwickelt haben, dass einfach ganz viel Dokumentation veraltet war zu dem Zeitpunkt. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, Stripe ist da tatsächlich einer der Führenden, die auch ein Produkt haben, wo du richtig für bezahlst und wo es auch um was anderes geht, wie einfach nur, ja, wie mache ich eine Website? Also, wie mache ich eine statische Website? Ich finde, Gatsby macht das nicht schlecht, aber die sind bei weitem nicht so, wie Stripe ist. Also, Stripe.
Hey, ich muss gestehen, dass ich mir die Dokumentation von Stripe auch noch nie angeguckt habe. Also da muss ich vielleicht mal.
Ja, also das ist tatsächlich, finde ich, next level. Also das ist wirklich so, das ist eine ganz andere Liga nochmal. Einfach weil natürlich auch der Fokus viel fokussierter ist. Die machen nur Payments.
Was gefällt dir besonders? Also was würdest du so am meisten rausheben bei dir?
Tatsächlich eben dieses mundgerechte Zerlegen von Problemen, die auftreten werden. Also eben sowas wie, wo speichere ich, ob ein Nutzer eine Subscription hat oder nicht. Oder wer speichert das oder wie speichere ich das. Und dann legen die tatsächlich einfach da eine Lösung, also einen Lösungsweg, und wieso sie behaupten, dass das der beste ist, um das so zu lösen. Und das ist einfach so, das gibt einem Vertrauen, wenn das von dem Entwickler kommt, der das macht. Und ja. Dann passen sie alle Code-Beispiele schon automatisch für deinen Sandbox-Account an. Das heißt, du kannst hier einfach Code kopieren und die API-Keys sind schon drin, weil du bist angemeldet, wenn du die Dokumentation liest und dann sind da. Kannst du einfach copy-pasten und die Sachen funktionieren sozusagen, weil eben schon daran gedacht wurde, dass es ja dein Account ist und dass dann dein API-Key da drin stehen muss und deine Region vermerkt sein muss und so weiter. Also wirklich super einfach. Du musst, ich sag mal, gut, ja. Du musst immer noch nachdenken, aber es ist trotzdem so, du kannst dich darauf verlassen, was da drin steht. Das nehmen die ernst und da sind die super hinterher und freuen sich auch darüber Feedback und sind da offen, auch Dokumentation nachzuliefern. Also häufig ist es so, du kommst mit einem Problem dort an und sagst, ja, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und dann sagen sie häufig, hey, das ist gerade, wir besprechen das mal und wir schreiben dazu Dokumentation und wir melden uns, wenn wir die Dokumentation haben. Also häufig machen die sozusagen aus einem Problem direkt eine Dokumentation, weil sie sagen, das ist so, also ja, die handhaben einfach
Sachen anders. Das klingt wie der Traum eigentlich.
Genau, und das ist für mich der eine Teil und dann der andere Teil wäre für mich sozusagen, also ein Developer implementiert, aber es ist ja meistens dann, was heißt nicht meistens, nicht immer der Entscheider, ja. Also es gibt ja dann noch diesen Entscheider, sag mal, der tendenziell eher produktgetrieben ist, gegebenenfalls von Programmierung nicht allzu viel am Hut hat, der sich mehr auf Zahlen fokussiert und nur Funktionen. Und das wäre für mich der nächste Punkt, dann zu sagen, das eben für die Allgemeinheit verständlich zu machen. Ja, was macht das Produkt und wieso ist es jetzt besonders genial, sowas nutzen zu können? Das wäre für mich dann ja auch ein nächster Schritt, was dann auch einhergeht mit einem guten UI für die Leute, die es am Schluss nutzen müssen oder die am Schluss da auch reinschauen und nicht irgendwie mit einer API-Abfrage glücklich werden. Ja,
klingt gut.
Das sind für mich sozusagen diese drei Steps zum Release. Würde ich fast sagen. Ja. Also dann würde ich, viele würden es wahrscheinlich danach dann MVP nennen. Ich würde dann sagen, dann ist es eigentlich so gut, dass es in dem begrenzten Funktionsumfang schon komplett nutzbar ist. Und dann würde ich es im besten Fall eigentlich schon als Produkt rausbringen. Also ich halte nicht so viel von, ja, lass erstmal eine Beta machen, dann können wir Fehler drin lassen. Ich meine, Fehler sind total natürlich und wenn du es nicht komplett sozusagen gegen die Wand fährst, sind Fehler auch nichts Schlimmes. Und deswegen sage ich, Beta ist immer so eine feige Version von, ja, wir garantieren für nichts. Und eigentlich ist es ja, keine Ahnung, hat sich irgendwer mal ein Auto gekauft, so nach dem Motto, ja, ich garantiere nicht dafür, dass es fährt. Nein, du kaufst kein, also es gibt's nicht. Du kannst kein, also nur in der Software gibt es so Sachen wie, ja, das ist ein Produkt, das, oder es gibt es natürlich auch woanders, aber ich sag mal, es ist super, super selten. Ja, und deswegen.
Manchen Produkten sind Fehler schon ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ob du von den Tesla-Pannen mitbekommen hast, wo die Leute geschlafen haben und dann gegen den LKW gebraust sind. Aber das ist vielleicht auch ein heftiges Beispiel. Aber ich bin da auch absoluter Freund davon, so wie du es gesagt hast. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss es einfach raus und man sollte sich dann nicht mehr hinter einer Beta verstecken, sondern voll aufs Ganze.
Ja, und dann natürlich hat man dann immer so, ich meine, es macht ja, also auch Tesla macht es dann ja so. Also, mein klar, da hast du andere Implikationen und dann gibt es Unfälle und das ist immer unschön, sage ich mal.
Bisschen gefährlicher.
Bisschen gefährlicher, wobei auch da behaupte ich, die Presse teilweise nicht alles komplett richtig darstellt. Aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir, glaube ich, hier nicht besprechen. Ja, so haben wir es gemacht. Ich würde mich freuen, irgendwie von anderen zu hören, wie sie sozusagen zu ihrer ersten Beta oder ihrem so ersten Prototypen gekommen sind.
Ich auch, aber ich möchte an der Stelle jetzt einfach mal sagen, dass ich richtig traurig bin.
Wieso?
Es hat einfach kein Mensch einen Vorschlag gemacht, für was Bume denn stehen könnte.
Stimmt, hat niemand geschrieben.
Niemand. Null. 0,0. BUME. Hey, also ganz ehrlich, irgendwie behämmert, unsäglich, keine Ahnung. Da wird doch irgendwas Kreatives dabei sein, für was BUME stehen könnte. Also da, das würde ich mir schon wünschen, dass da jetzt mal ein bisschen
das irgendwer kommt.
Ein bisschen ja, was
kann
kommt.
Kann ja noch passieren.
Richtig, ich mein, aber ich rufe einfach nochmal auf. Nochmal dazu aus. Teilt in euren Instagram-Accounts, für was steht BUME. Jurek und Benny wollen das wissen von euch.
Ja.
Und es gibt ein, hey, es gibt ein Amazon. Ist Amazon-Gutschein vielleicht einfach zu unattraktiv? Muss irgendwas Geileres sein? So, ja. Ein Foto von.
Der erste Beta-Tester.
Da waren wir doch schon mal irgendwann, ne? Ich habe gerade so ein Media-Flashback.
Ja.
Irgendwas Kreatives.
Es ist immer noch eine Überraschung. Ich meine, wir können jetzt ja nicht einfach schon verraten, was es ist.
Nö, sage ich auch nicht. Aber ich möchte gern Vorschläge hören, für was es denn stehen könnte.
Ja, ich auch eigentlich. Aber mein Gott, so ist es halt. Ja, können wir aber nicht ändern. Mich würde trotzdem freuen, wenn ich auch zusätzlich zu dem noch höre, wie ihr sozusagen auf die verschiedenen oder auf so eine Art erste Versionsumfang gekommen seid, wann ihr gesagt habt, so, das ist unsere erste Version und die ist auch nutzbar und das ist cool und damit erste Tests gemacht habt. Benny, jetzt wie immer eigentlich, was ist dein Link der Woche?
Ja, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, dass es schon wieder irgendein Programmiertutorial ist. Also, es ist ein YouTube-Channel, das heißt The Clever Programmer. Ist ein Typ, der ein paar andere Programmierer um sich rum geschart hat. Und die sind momentan wahnsinnig fleißig, sind ungefähr jeden zweiten Abend auf YouTube live und machen dann so Sachen wie, also es ist sehr React-lastig, also daher auch in meinem Interessensbereich, aber ich finde es einfach cool. Also bau einen Instagram-Clone, bau einen Amazon-Clone, mach einen Covid-19-Tracker. Also einfach sehr, sehr projektbasierend. Wie gesagt, jeden zweiten Abend live und gehen dann da durch, beantworten Fragen. Die Art und Weise, wie sie es aufziehen, ist einfach unglaublich gut, weil du wirklich wahnsinnig gut folgen kannst. Das ist ein großes Sachverständnis dahinter. Und es macht einfach Bock. Also es fühlt sich nicht so an, als lernst du was, sondern es fühlt sich fast an wie eine Show irgendwie. Ja? Also es ist viel Halligalli auch noch. Ja, viel Entertainment auch mit dabei. Was ich einfach total cool finde für meine eigene Aufmerksamkeit. Also wenn da einfach noch so ein bisschen pompös drumherum gemacht wird, bin ich einfach viel besser dabei und ich kann mich viel besser auf dieses dann konzentrieren. Und ich finde, dass sie es einfach richtig gut machen. Und deswegen habe ich mal den kompletten YouTube-Channel als Link der Woche gepostet, genau. Und hast cool. Du auch einen Link der Woche?
Ich habe tatsächlich auch einen Link der Woche, und zwar Code and Ship ist ein anderer Podcast vom Ingmar und Jonathan. Nämlich jetzt auch, ich bin bei Namen super schlecht, aber ich bin mir relativ sicher. Und ja, die reden auch so ein bisschen über Code und alles Mögliche. Und super interessant.
Über Code und Schiffe.
Über Code und Schiffe, genau. So ungefähr. Für alle Entwickler sicher auch mal einen Abstecher wert.
Auf jeden Fall.
Für alle anderen.
Kann ich nur unterstreichen.
Weiß ich nicht so genau, ob das dann für die so wahnsinnig spannend ist. Genau. Ja, Benny, und damit sind wir durch. Ich wünsche allen eine schöne Woche.
Ich euch auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.